Wenn wir in eine Beziehung zu Jesus stehen, wenn wir sagen, Herr, ich liebe dich, was bedeutet das? Herr, ich will in dir bleiben und so weiter. Ich will diese Gemeinschaft mit dir haben. Dann ist es auch wichtig, dass wir das zu Herzen nehmen, was Jesus an Herz liegt, oder? Und Jesus, der schaute sein Volk an, die haben ihm alle abgelehnt. Und er sagte, oh Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich euch einfach sammeln wie eine Henne in ihr Küken, aber ihr wolltet nicht. Das war Jesus sein Schmerz, dass er abgelehnt wurde von seinem Volk, aber er hat nie aufgehört, sie zu lieben. Ist als Jude geboren, ist als Jude gestorben, ist als Jude wieder auferstanden und wird als Jude wiederkommen. Halleluja. Und unser Heil kommt von den Juden. Und aus Zion her kommt das Wort des Herrn, aus Jerusalem. Israel, die Juden, sein Volk, sind ihm so wichtig. Und so sollen sie uns auch wichtig sein. Deswegen ist dieser Teil für mich äußerst, äußerst passend und äußerst wichtig. Dass wir als Christen erkennen, was Sache ist, in unserer Welt heute, hier in Deutschland sogar, ist Antisemitismus am Wachsen wieder. Anti-Israelismus ist Antisemitismus. Viele Leute meinen, Israel hat immer noch kein Recht auf sein eigenes Land. Das soll die Palästinenser, die kriegen alles und die werden Milliarden von Euro werden ihnen zugeschmissen, damit sie mehr Tunnels bauen können, um Israel auszurotten, damit sie Raketen kaufen können. Aber wir sehen nur, oh, die arme Palästinenser. Wir haben einen verkehrten Blick der Situation. Und ich will damit Israel irgendwie nicht rechtfertigen, obwohl ich wirklich hinter Israel stehe, persönlich. Ich habe in letzter Zeit mehrmals nach Israel fliegen dürfen. Ich bin auch Korrespondent für ein Fernsehprogramm in den USA. Ich darf sehr viel filmen. Ich mache Filme für Intercessors for Israel, arbeite an der nächsten DVD, Praying Through the Land of Israel. Also sehr, sehr viel dürfte ich miterleben. Und eines bei der letzten Fürbitte für Israel Gebetskonferenz kam ich einen Tag früher an und war alleine unterwegs. Ich bin dann zur Ammunition Hill hingegangen. Das ist eine von diesen Stützpunkten von der jordanischen Armee damals. Und 1967 haben die Israelis das erobert. Und deswegen konnten sie auch Jerusalem dann letztendlich befreien. Und die haben ein Museum dort und so weiter und so fort. Ich habe das angeschaut, war ganz alleine für mich und stand draußen. Und plötzlich fing ich an zu sagen, Herr, es ist Zeit, dass Sie das Land annektieren. Die haben den ganzen Sinai, die haben das Westbank, die haben die Golanhöhen, die haben alles erobert. In diesen Krieg von 1967, aber sie haben es nicht eingenommen, sie haben es nicht annektiert. Sie wollten die Tür offen halten für Friedensgespräche mit ihren arabischen Nachbarn. Letztendlich ist es dazu gekommen, die haben Land abgegeben, die haben die ganzen Siedlungen und Siedler aus dem Gazastreifen geholt, mit Gewalt. Und was haben sie dafür gewonnen? Eine Terroristennest, Raketenbeschuss, über, 4.500 Raketen sind aus dem Gazastreifen in dieser Operation Protective Edge auf Israel geschossen worden. Wahnsinn, was das alles nicht gebracht hat. Und als ich das sagte, Herr, es ist Zeit, dass Sie das Land annektieren, das sagte ich immer wieder und plötzlich wurde mir überhaupt klar, dass ich das sage. Und ich sage, Herr, das kann jetzt nicht von mir kommen. Woher käme so ein Gedanken? dass sie das Land annektieren sollen. Und dann fing ich an zu beten für die Regierung: Herr, gib ihnen ein Löwenherz, das Löwenherz Davids, dass sie Mut haben, das auch zu machen. Wenn sie das machen würden, dann gäbe es eine Woche Aufruhr und jeder würde sagen, oh, du böse Israel. Aber dann werden die es endlich unter ihrer Souveränität haben und endlich könnten sie auch die Schulsysteme beeinflussen, dass diese ganze Hasslehre aufhört und den Palästinensern können die Palästinenser in Frieden dort leben oder irgendwo anders hinziehen. Okay, das ist nur vielleicht meine Meinung. Ich habe das dann mit der Leiterschaft mitgeteilt. Und die haben gesagt, Dan, du hast keine Ahnung, wie kompliziert das ist. Und die hätten es nie so beten können. Aber ich, weil ich naiv bin, unwissend, ich habe nicht besser gewusst. Und so habe ich das gebetet. Und nun, Rivi Livni, der, ist das sein Name? Der neue Staatspräsident, das erste Politiker, wo ich gehört habe, der hat auch diese Meinung. Die sollen das Land annektieren. Die haben jetzt mittlerweile einen Teil von dem Westbank annektiert, dort, wo sie eine große Siedlung. Diese Siedlungen, die sind Städte, Leute. Das sind Städte. Das sind keine Beduinzelte, wo die Kamele außerhalb so. Nein, das sind Städte. Das sind Städte wie hier. Das sind größere Städte als das, was wir hier haben in Engstingen. Das sind die Siedlungen. In der Tat. Oder das, was ich sehe von hier aus auf jeden Fall. Riesige Siedlungen, 40.000, 50.000 Leute wohnen dort, haben ihr Leben dort, haben ihre Geschäfte dort. Angebunden an Israel, angebunden an ihre Arbeitsplätze in Jerusalem und in den anderen Teilen des Landes. Wir haben keinen blassen Schimmer, Leute. Wenn wir uns nicht damit befassen, werden wir auch weiterhin keinen blassen Schimmer haben. Dann werden wir sagen, oh ja, die arme Palästinenser. Ja, die arme Palästinenser, wohl. Aber wenn sie aus den Schulen, aus den Krankenhäusern, neben den Hotels ihre Raketenabschüsse machen, wenn die ihr Volk als menschliches Schutzschild hernehmen, Israel tut alles, was sie kann, um die Leute zu warnen, bevor sie überhaupt angreifen. Die schicken E-Mails, die Telefonate, die drucken Flyer, die machen alles, was sie können und sagen, Leute, das ist ein Ziel, das werden wir angreifen müssen, das ist ein Raketenziel, das in die Waffen lagert, wir werden das Ding rausnehmen müssen, geht weg. Und die Hamas erlaubt es nicht. Die Hamas stellt die Kinder und die spielen auf diese Raketenabfeuergeräte. Und dann heißt es, oh Israel, du hast jetzt diese Kinder getötet. Schade. Aber was willst du machen? Die haben herausgefunden, dass die Hunderte von Tunneln, die Millionen, wenn nicht Milliarden von Dollar gekostet haben, die sind gebaut worden mit den Baumaterialien, die Israel geliefert hat, Leute. Wachen wir mal auf. Mitten in dem Krieg haben die humanitäre Hilfeleistungen, die haben nicht aufgehört. Die ganzen Lieferungen von Essen, von alles, was die brauchen, es hat nicht aufgehört. Die Israelis haben Lazarette aufgestellt, außerhalb Gaza, ganz in der Nähe, und haben die Verletzten versorgt. Das sind alle Dinge, die unsere Berichterstattung nicht zeigt. Die zeigen nur diese Leute mit dem Mikrofon und dahinter die Leute, die verwundet sind, in den Krankenhäuser gehen, dass die Raketenabfeuergeräte nur so 10 Meter nebenbei sind. Die das berichtet haben, sind mit dem Tod bedroht worden, sind aus dem Lande geschickt worden, dürften ihre Berichterstattungen gar nicht machen. Okay. Das nur nebenbei. In Römer 11, das ist jetzt unsere Bibel und unser Neues Testament. Das ist unser Paulus, der uns schreibt. Und das ist die Grundlage, auf das wir unser Verhalten und unsere Interesse und unser Herz berühren sollen oder grundieren sollen oder what I want to say. Das ist unser Fundament. Paulus schreibt, ich meine, man müsste Römer 9 bis 11 und 12 lesen. Aber hier sagt Paulus, so frage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das ist unsere Grundfrage, weil das ist die Ersatztheologie. Die Ersatztheologie sagt, ja, Israel nichts mehr, jetzt gehört alles uns als Christen. Die Juden, die haben Jesus abgelehnt und deswegen gehört es alles uns. Aber hier sagt Paulus, hoppla, Moment. So frage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Das sei ferne. Ist das Altdeutsch oder sagen wir das heute noch? Oh, das sei ferne. Das heißt eigentlich übersetzt, niemals. Amen? Ist das richtig? Niemals. Denn ich bin auch ein Israelit vom Geschlecht Abrahams, aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Oder wisst ihr nicht, dass die Schrift sagt von Elia, wie er von Gott vor Gott tritt gegen Israel und spricht, Herr, sie haben deine Propheten getötet und haben deine Altäre zerbrochen. Und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten mir nach dem Leben. Aber was sagt ihnen der göttliche Antwort? Ich habe mir übrig gelassen 7000 Mann, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal. So geht es auch jetzt zu dieser Zeit, dass einige übrig geblieben sind nach der Wahl der Gnade. Ist's aber aus Gnade, so ist nicht aus Verdienst der Werke, sonst wäre Gnade nicht Gnade. Wie nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auserwählten aber haben es erlangt. Die anderen sind verstockt. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Und David spricht, lasst ihren Tisch zur Falle werden und zu einer Schlinge und ihnen zum Anstoß und zur Vergeltung. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen und ihren Rücken beugen alle Zeit. Also es gibt eine Verstockung und der kommt irgendwie aus Gott. Das ist interessant. So frage ich nun, sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Das sei ferne, niemals. Nein, das ist nicht der Fall. Sondern durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren. Damit Israel ihnen nacheifern soll. Das ist höher, als ich es verstehen kann. Wenn du es verstehst, dann kannst du es mir nachher erklären. Durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren. Hätten die Juden Jesus damals nicht abgelehnt gehabt, dann wäre das Christentum eine jüdische Verein geblieben. Aber die haben ihn abgelehnt. Und so hat Jesus gesagt, Leute, jetzt ist das Heil für die ganze Welt offen. Und das ist Gottes Plan gewesen. Das ist sein Plan gewesen. Und er wusste, wie er es zustande bringt. Wir verstehen es nicht. Und wir haben falsche Schlüssel gezogen und haben gemeint, wir haben Israel ersetzt. Das sei ferne. Niemals. Und er hat das gemacht, damit Israel uns nacheifern soll. Ich habe mittlerweile viele messianische Juden kennengelernt. Vor einigen Jahren, also eigentlich ist das wirklich seit 1967, dass diese große Wende passiert ist. Erweckung in die Gemeinde, Erweckung auch in Israel unter den Juden. Damals waren es vielleicht 20 Gemeinden, Congregations werden sie dort genannt, und ein paar tausend messianische Juden. Jetzt sind es über 250 Gemeinden mit 25.000 messianischen Juden oder mehr. Und ich habe mit einigen von ihnen sprechen dürfen. David Lazarus war ein gutes Beispiel. Und wir kennen Eliyahu ben Haim, wir kennen Chuck Cohen, wir kennen Ofer Amitai, wir kennen viele von denen, Daniel Yahav und viele andere haben wir in der Zwischenzeit kennengelernt und dürfen sie interviewen und tiefer in ihr Leben hineingehen können. Und die Frage ist, wie bist du zu Jesus gekommen? Die meisten von diesen Leitern, die sind durch Christen zu Jesus gekommen. David Lazarus erzählt die Geschichte, das ist ganz toll. Der wohnte in der Sinai damals. Unter einer Palme, wie er das gesagt hat. Das bringt ein Bild hervor, so ein kleines Zeltchen und so unter der Palme, Sand und so. Ich denke, der war auf einem Kibbutz. Auf jeden Fall kam ein Christen auf ihm zu mit einem Neuen Testament. Das war Englisch und Hebräisch. Und da waren Psalmen dabei, da war auch Jesaja 53 dabei. Und er hat es gelesen. Und er hat diese Jesaja 53 gelesen und sagt, puh, das klingt ja wie dieser Jesus, worüber sie mir erzählen. Aber das war nicht gut genug für ihn. Er sagte, ja, vielleicht ist das irgendwie vertuscht. Vielleicht haben sie das so ein bisschen abgeändert, dass es das sagt, was sie wollen, dass es sagen soll. Und so ist er nach Jerusalem gegangen, zu diesem Shrine of the Book, wo das Jesaja Scroll aus Qumran ist. Und er sagte, es dauerte ihm den ganzen Tag, bis er die Stelle gefunden hatte. Aber das hat er gefunden auf diesen Scroll aus Qumran. Und es war Buchstabe für Buchstabe genau das, was er in diesem christlichen Buch gelesen hat. Und der hat sein Herz Jesus gegeben. Und ich fragte ihn, David, bist du weniger Jude? Bist du Christ geworden? Bist du Baptist geworden, Methodist, was bist du denn geworden? Katholik, was bist du jetzt? Ich bin eine komplettierte Jude geworden. Halleluja. Was sind wir geworden? Dasselbe. Gott, sein Plan war, aus den beiden einen neuen Mann zu machen, einen neuen Mensch zu machen. So sind wir gemeinsam gleich. Und ich fragte ihn, Mensch, weißt du, David, dieselbe Frage stellte ich den Eliyahu und Ofer, denn ich liebe diese Geschwister. Was können wir euch geben? Was können wir euch geben? Ihr habt ja die Reichtümer, ihr habt diese ganze Hintergrund und jetzt habt ihr den Messias. Jetzt, wir empfangen so viel von euch. Was können wir, die wir aus dem Nichts praktisch kommen, wir werden als wilde Olivenzweige eingepfropft. Was können wir euch geben? Und er sagte, ihr zeigt uns, wie wir unser Messias lieben können. Wir, die eifern danach. Die haben das Gesetz, die haben die Propheten, die haben das Verständnis und die haben diese Liebe. Aber wir dürfen für sie in einer gewissen Art und Weise ein Beispiel sein. Wenn aber schon ihr Fall Reichtum für die Welt ist und ihr Schade Reichtum für die Heiden, wie viel mehr wird es Reichtum sein, wenn ihre Zahl voll wird? Euch Heiden aber sage ich, weil ich Apostel der Heiden bin, preise ich meinen Amt. Ob ich vielleicht meine Stammverwandten zum Nacheifern reize und einige von ihnen retten könnte. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Ist die Erstlingsgabe vom Teig heilig, so ist auch der ganze Teig heilig.
Und wenn der Wurzel heilig ist, so sind auch die Zweige heilig. Wenn aber nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden und du, der du ein wilder Ölzweig warst, in den Ölbaum eingepfropft worden bist und teilbekommen hast an der Wurzeln und dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, dass nicht du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sprichst du, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft würde. Ganz recht. Sie wurden ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Du aber stehst fest durch den Glauben. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, wird er dich doch wohl auch nicht verschonen. Dadurch sind die Güte und die Ernst Gottes, den Ernst gegenüber denen, die gefallen sind, die Güte Gottes aber dir gegenüber, sofern du bei seiner Güte bleibst. Sonst wirst du auch abgehauen werden. Ist das nicht genau das, was wir in Johannes 15 gelesen haben? Ist eine Rebe an mir oder bleibt die Rebe nicht in mir, so wird er verdorrt und weggeworfen und verbrannt? Ich denke nicht, dass das damit zu tun hat, dass du deine Erlösung verlierst. Obwohl es gibt genug in der Schrift, wo Leute zu Jesus gekommen sind und haben gesagt, haben wir nicht in deinem Namen geheilt, Dämonen ausgetrieben und so weiter, haben wir nicht in deinem Namen dies und jenes getan? Und offensichtlich hat es ja geklappt. Und er musste dann sagen, geh weg von mir, ich habe dich nie gekannt. Dass Leute, dass Jesus kennen und dass Jesus uns kennt, spricht auf eine Ebene, eine tiefe Ebene der Beziehung heraus. Er sucht irgendwas anders als nur Namenschristen oder Christen, die nur ritualistisch was tun, um Gott zu gefallen. Diese Gesetzlichkeit oder dieses Versuch, Gott zu gefallen durch das Tun und Gesetzlichkeit, ist nicht, was er sucht und führt nicht dazu, dass wir gerecht werden vor ihm. Es führt auch nicht dazu, dass wir eine tiefere Beziehung zu ihm haben. Jene aber, sofern sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepropft werden. Denn Gott kann sie wieder einpfropfen. Und die messianischen Juden sind Gottes Beweis dafür. Denn wenn du aus dem Ölbaum, der von Natur wild war, abgehauen und wieder die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr werden die natürlichen Zweige wieder eingepfropft werden in ihrem eigenen Ölbaum? Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhellen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und danach wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird die Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn, und das gebrauchen wir oft als Christen, Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen oder nimmt er nie zurück. Hast du das schon gehört in Bezug auf deine Berufung, auf deine Begabungen? Aber das hat hier im Kontext gar nicht mit dir zu tun. In diesem Zusammenhang hat es mit Israel zu tun und nur mit Israel. Aber das Prinzip gilt uns auch, Halleluja. Warum? Weil wir eingepfropft sind, nicht weil wir besser sind. Amen. Das heißt, die Hoffnung Und das Versprechen Gottes ist, dass eines Tages werde ich ganz Israel retten und erlösen.
Wow.
Denn wie ihr zuvor Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen.
Oh, das ist so ein tiefes Geheimnis. Höre mit offenen Ohren. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich alle erbarme.
Wow. Wow. Seine Wege sind so viel höher als unsere Wege. Seine Gedanken sind so viel höher als unsere Gedanken. Durch den, dass Israel verstockt wurde, für eine Zeit blind gemacht wurde, dadurch hat er sie in derselben Situation hineingebracht, in der wir uns befinden, auf dass derselbe Gerechtigkeit, derselbe Barmherzigkeit, derselbe Güte des Herrn uns allen zuteil wird. Damit wir alle durch denselben Gnade, durch denselben Kreuz von Golgatha zu ihm finden, ein für alle Mal. Israel wird mal ihre Messias erkennen. Die werden ihm anschauen, die sie durchstochen haben. Die werden ihm erkennen und die werden Buße tun, die werden trauern und die werden zum Glauben kommen. In welcher Art und Weise? Ich meine, mein Gott ist so groß. Der kann es machen, so wie er will, und ich werde mich freuen. Aber jetzt muss ich mich davor hüten, dass ich eine falsche Einstellung habe von seinem Volk und von seinem Land. Halleluja. Schau mal, wie es geht. Okay. Der Schreiber der Römerbrief, der kann sich nicht mehr halten. Seine Reaktion darauf folgt. Vers 33. Oh, welch eine Tiefe. Des Reichtum, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Das ist Anbetung. Das ist Lobpreis, das ist Staunen, das ist Bewunderung. Wer kann verstehen, so ein Gott, was er jetzt gemacht hat, das hat er alles gemacht, weil wir mit Stolz in unsere Urahnen Adam und Eva einfach das Ganze dem Satan in den Schoß geschoben haben. Um uns daraus zu erlösen, ist das alles notwendig gewesen. Und wir sind immer noch in diesem Prozess. Können wir das einfach auf die Knie mit Dankbarkeit annehmen? Können wir unsere Geschwister, okay, fraglich, wie du sie nennen möchtest, ältere Brüder, und das sind verschiedene Worte, die gefallen sind für die Juden und so, aus diesem Wurzel auf jeden Fall. Diese liebe Leute, geliebt, auserwählt von Gott, diese Menschen, die eine innige Beziehung haben, eine ganz besondere Beziehung haben zu meinem Gott, mit der ich eine absolut innige Beziehung habe durch Jesus Christus. Wir gehören irgendwie ganz, ganz eng zusammen. Mit den messianischen Juden sowieso, mit den anderen, die uns hassen wegen des Evangeliums im Augenblick. Da ist es vielleicht etwas schwieriger, aber die sind dennoch irgendwie mit uns verbunden, weil sie mit Gott und seine Pläne verbunden sind. Und irgendwann mal werden wir mit ihnen zusammenstehen vor Gott und im Namen des Herrn Jesus, den Yeshua HaMashiach, werden wir gemeinsam erheben und ihn loben, ihn preisen, Schulter an Schulter. Wir werden uns wahrscheinlich umarmen und sowas machen, ne? Und wir werden uns absolut freuen. Sollen wir sie jetzt nicht unterstützen, jetzt die Liebe Christi in irgendeiner Weise beweisen. Auch die Offiziellen, die sagen, Mensch, unsere wahren Freunde sind die Christen. Die sind diejenigen, die kommen, ob Krieg oder nicht Krieg. Die sind diejenigen, die uns beistehen, egal was die ganze Welt sagt. Die sind für uns, dass sie danach eifern. Irgendetwas ist komisch an diesen Christen. Auf eine interessante Weise. David Nekrutman ist eine in Ephrat, Bethlehem. Der hat eine Organisation, die Beförderung der Austausch, the communication zwischen Christen und Juden. Der ist orthodoxer Rabbiner. Jüngerer Mann, aber keinen langen Bart und so. Und er hat diese Locken nicht und kleidet sich nicht schwarz. Der ist mehr, ist in New York aufgewachsen, was kann ich sagen. Und seine göttliche Berufung, obwohl er gar nicht wollte, seine göttliche Berufung ist, die Christen kennenzulernen, den Austausch zwischen Christen und Juden zu fördern. Der hält Seminare, der geht auf christliche Veranstaltungen, der predigt und der predigt in der Kraft des Heiligen Geistes. Das kann ich euch sagen. Obwohl er kein messianischer Jude ist, obwohl er noch nicht wiedergeboren ist, so wie wir es verstehen, der ist ein von Gott berufener Mann. Und toll, absolut toll, einmalig in Israel, aber es existiert. Halleluja. Und ich fragte ihn, ich hatte ihn auch vor der Kamera, ich fragte ihn, David, wie ist deine Beziehung mit den messianischen Juden? Und er sagte, also vor der Kamera kann ich nur das sagen. Wir haben theologische Probleme miteinander, hat er gesagt. Dann habe ich ihm gesagt, die hast du wahrscheinlich auch mit Christen. Ja, aber die haben immer noch das Problem, die haben Schwierigkeiten zusammenzukommen. Aber von vielen anderen Leitern höre ich, dass es sich sehr, sehr verändert hat. Viele von den Kindern jetzt, die messianischen Juden, die dienen in der Armee, ihre Gesellschaft ist jetzt interessiert. Die sind Juden, über einige Generationen wohnen die jetzt in Israel. Und so ändert sich die Situation und deswegen wahrscheinlich auch ein Wachstum innerhalb der messianischen Gemeinden. Das, was wir sehen, ist so offensichtlich eine Erfüllung biblischer Prophetie. Wenn du Derek's Buch liest, das haben wir nicht dabei. Wie heißt das? Biblische im Nahen Osten oder sowas? Könnt ihr in dem Katalog schauen. Dann beschreibt er genau, wie alle diese Dinge biblische Prophezeiungen sind. Biblische Prophetie und den Nahen Osten. Es müsste irgend sowas gewesen sein. Es ist so offensichtlich. Und ich möchte da noch ein paar Stellen lesen. Schlagen wir Hesekiel auf. Hesekiel 36. Sieht es aus mit unserer Zeit? Um 12.30 Uhr machen wir dicht, machen wir zu und um 12:45 gibt es Mittagessen. So, ich lese ab Vers 22. Darum sollst du zum Hause Israel sagen, so spricht Gott der Herr, ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Hause Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den Heiden, wohin ihr auch angekommen seid. Denn ich will meinem großen Namen, der vor den Heiden entheiligt ist, der ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln, und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch bringen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und ein neues Geist in euch geben und will das steinende Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, dass die in meine Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe, und sollt ein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Ist das nicht genau, was wir in Römer gelesen haben? Die werden eines Tages zum Glauben kommen. Und das kommt aus Gott. Er wird es tun. Ich lese das nochmal, die zwei Verse, ab Vers 26. Das ist so toll, so schön. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und will das steinende Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das ist so eine exzellente Beschreibung von einem wiedergeborenen Menschen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Er hat uns seinen Geist hineingehaucht, hineingegeben. Er hat uns wiedergeboren, er hat uns neu gemacht von innen heraus. Er hat unser Herz, unser hartes Herz rausgezogen und uns ein neues Herz gegeben. Halleluja. Und das verspricht er, dass er jetzt für sein Volk tut. Und er ist dabei. Er ist dabei. Jetzt im Kleinen durch seine messianische Gemeinde und die Wachstum, die mehr und mehr Juden, die zum Glauben kommen an ihren Messias, und für das Land auch. Deswegen war es mir eigentlich kein Problem für mich, weil ich so naiv war, zu sagen, Herr, es ist Zeit, dass die das Land annektieren. Es ist einfach Zeit. Die sollen ihr Land haben. Halleluja. In Jesaja 40 ist auch noch eine wichtige Stelle. Wie sollen wir mit seinem Volk umgehen? Und ich lese 1 bis 5. Was soll unsere Einstellung sein? Tröstet, tröstet mein Volk, spricht der Herr. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet den Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat es geredet. Halleluja. Also das bringt alles auch in einen zeitlichen Kontext. Denn wer ist gekommen und wer hat berufen, ebnet den Weg des Herrn? Das war Johannes der Täufer. Das ist also in unsere neuntestamentliche Zeit hineingebracht. Das ist die Zeit. Sind wir noch in dieser Zeit? Amen. Hat sich da was geändert? Nein. Also dieses Verlangen des Herrn, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Also Gott spricht zu irgendjemand, der außerhalb des Volkes ist, um sein Volk zu trösten. Wer hört die Stimme Gottes, wenn nicht wir, die wir wiedergeboren sind? Was ist unsere Aufgabe als Christen? Israel zu trösten. Jüdische Volk zu trösten. Was haben wir gemacht? Wir haben sie zerschlachtet. Wir haben sie umgebracht. Es war unsere christliche Ersatztheologie, die es möglich gemacht hatte, dass Hitler seinen Endplan für die Juden einsetzen konnte. Unser lieber Martin Luther war ein absoluter Antisemit. Und teilweise dank seiner Theologie und sein Einfluss, darauf ist das Ganze geschehen. Die haben sich darauf bezogen. Die Kirche hasst die Juden sowieso, also dann können wir es durchziehen. Mit all dem Guten, was Luther gemacht hat. Es ist nur interessant zu sehen, wie eine kleine Vergiftung so einen großen Ausmaß haben kann. Und wie groß Gottes Gnade ist, dass er dennoch durch Martin Luther so viel Gutes gebracht hat. Erstaunlich. Oh Gott, helf uns, dass wir auf dieser Ebene auf jeden Fall gesund bleiben. Amen. Halleluja. Wie viele von euch sind schon mal in Israel gewesen? Also ein ganzer Haufen. Und die anderen, wir können einfach beten, dass der Herr das mal möglich macht. Aber es ist gut, darauf zu warten, bis er es macht. Das ist bei mir jetzt erst in den letzten 5, 6 Jahren oder so, dass ich überhaupt nach Israel gekommen bin. Ich wollte immer, aber ich habe auch immer gesagt, Herr, eigentlich würde ich lieber warten, bis deine Zeit da ist. Und ich bin froh, dass ich gewartet habe. Halleluja. In Matthäus 25 ist eine sehr wichtige Stelle für uns. Und ich lese ab Vers 31. Also wie wir mit Israel umgehen, hat sehr viel zu sagen, auf persönlicher Ebene wie auch auf nationaler Ebene. Und das ist jetzt mehr auf diese persönliche Ebene. Wenn aber der Menschensohn kommen wird, ich lese ab Matthäus 25, ab Vers 31, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seine Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden von ihm vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten, meinen Vater, ererbt das Reich, das euch bereitet ist, von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder dürstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen, zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten und fragen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder dürstig gesehen oder als Fremde oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einen von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zu einer ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Wer sind die Geringsten seiner Brüder? Wie viele Christen lebten zu dieser Zeit? Keine. Wer waren seine Brüder? Es waren die Juden. Also wenn wir als Menschen eine falsche Auffassung haben von den Juden, wenn das Wort Jude bei dir negative Auswirkungen hat oder negative Gedanken hat, dann musst du Buße tun. Tu doch Buße, weil die sind die geringsten seiner Brüder. Auch die sind hartnäckig, so wie du etwa. Die sind eigennützig, so wie du etwa. Die sind ganz normale Menschen, mit der du wahrscheinlich Schwierigkeiten haben würdest. Die sind eigenartig, so wie du etwa. Amen. Also das ist kein magisches Volk oder so. Die sind einfache Menschen, die nur zufälligerweise von Gott ausgewählt worden sind. Und die sind wichtig für unser Leben. Es ist äußerst wichtig für uns, wie wir mit ihnen umgehen. Du musst jetzt nicht rausgehen und irgendeine Jude suchen, dass du nett zu ihm sein kannst. Sei einfach natürlich und normal, bitte. Aber sei doch nicht negativ eingestellt gegen die Juden, weil du irgendwie meinst, von deiner Kindheit her hast du gelehrt, sie haben Jesus abgelehnt und sie sind verteufelt und so weiter. Glaub diesen Quatsch nicht mehr, bitte. Sondern glaub Gottes Wort. Auf persönliche Art und Weise ist das ein hohes Risiko für uns, wenn wir mal negativ über die Juden denken. Also im Glauben würde ich sagen, proklamieren wir, Vater, ich werde dein Volk trösten, 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 weil du es so sagst. In Jesu Namen, Amen, Halleluja. Proklamation. Und lass deine Gefühle dann nachkommen. Herr, ich werde sie lieben, wie du mich liebst, weil du sie offenbar liebst. Herr, werde ich sie auch lieben, mit einer Liebe, der geduldig ist, der nicht sein eigen, der kein Ärgernis hat und so weiter und so fort. Alles möglich, alles möglich. Okay, Joel. Joel, Amos, Obadiah. Irgendwo kommt Joel. Alte oder Neue Testament? Mittendrin irgendwo, gell? Das finden wir schon. Also Joel 4. Denn siehe, Joel 4. Bitte? In Englisch ist es 3, auf Deutsch. Also ich habe eine deutsche Bibel vor mir. Das, da ist der vierte da. Also auf Deutsch Joel 4, auf Englisch wird es wahrscheinlich Joel 3, 6 oder so. Denn siehe, in jenen Tagen und zur selben Zeit, da ich das Geschick Judas und Jerusalem wenden werde, diese Wende 1967 meines Erachtens oder 1948, zu der Zeit, wo Israel eine Nation wurde, seine Wende, Israels Segen, Israel ist anders behandelt. Und Jerusalem ist anders behandelt. Dann will ich alle Heiden zusammenbringen und will sie ins Tal Josaphats oder das Tal der Entscheidung hinabführen und will dort mit ihnen rechten wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter den Heiden zerstreut und sich in meinem Land geteilt haben oder sich Sie haben mein Land geteilt. Sie haben das Los um mein Volk geworfen und haben Knaben für eine Hure hingegeben und Mädchen für Wein verkauft und vertrunken. Weil die Nationen sich gegen Israel erhoben haben, die haben sein Volk missachtet. Wie heißt es? Die haben mein Volk unter den Heiden zerstreut und haben mein Land geteilt. Und sie haben mein Volk für so billig geachtet, dass sie Jungs einfach bezahlt haben für eine Hure. Die haben die Mädchen einfach verkauft, dass sie etwas Wein trinken. Die haben sie so missachtet und niedergewertet. Und das ist genau, was geschehen ist. Und so viele Nationen haben sich da schuldig gemacht. Also diese Tal der Entscheidung, was ist mit unserer Nation? Der Harald Eckert ist jetzt dabei, das ist eine Global Prayer Call, ein weltweiter Gebetsaufruf. Und er ruft zum Gebet für die Fürbitte, für ihre Nationen zu beten und die Beziehung ihrer Nation zu Israel. Das kann sein, dass die letzte Chance ist, für die Nationen Buße zu tun. Denn so viele Nationen, besonders während des Zweiten Weltkriegs, wie viele Nationen haben die Juden den Eintritt verweigert? Die haben Schiffe wieder zurückgeschickt nach Europa, dass die Menschen dort in den KZs umkamen. Statt dass sie einfach aufnehmen, die hätten sie ja ohne Probleme aufnehmen können. Das war politisch dumm. Das war eine absolute Dummheit. Das war eine Blindheit, eine teuflische Blindheit. Und nun stehen die Nationen da und die arbeiten sehr schwer daran, jetzt das Land Israel zu teilen. Besetzer in ihrem eigenen Zuhause. Als Besatzungsmacht gesehen zu sein. Wo jeder sagt, es muss eine Zwei-Staat-Lösung sein, du musst Land abgeben. Wir machen uns wirklich schuldig. Und ich denke, wenn du Fürbitte, ein Herz für Fürbitte hast, dann bete doch für deine Nation. Deutschland ist eine der besten Freunde Israels. Aber auch Deutschland unterstützt diese Landteilung. Und wir dürfen beten, dass sie es nicht mehr tun, dass sie aufhören. Herr, es ist Zeit, dass sie das Land annektieren. Möge Deutschland dazustehen. Möge Israel aufstehen und diesen Mut haben, das einfach zu machen. Ich werde nicht stolz da stehen und sagen, ja, siehst du, die haben jetzt, dank meiner Gebete, jetzt haben sie es gemacht. Werde ich nicht tun. Es hat nichts mit mir zu tun. Was das für mich gesagt hat, ist, dass Gott einen größeren Plan hat für Israel, als wir jetzt sehen. Wie das alles aussieht, habe ich keine Ahnung. Und ich bin viel zu naiv, irgendetwas behaupten zu können. Aber mein Gebet ist, Herr, Israel soll erhalten alles, was du für sie bestimmt hast. Amen. Das ist ein Gebet, wo wir wissen, es ist gemäß Gottes Herz. Und so haben wir die Zuversicht, dass er uns hört und dass er unsere Gebete erhört. Herr, sie sollen erhalten alles, was ihnen zusteht. Und Herr, meine Nation soll aufhören, gegen deinen Willen zu wirken. Das ist auch ein Gebet, der nach seinem Willen ist. Die Details kenne ich nicht. Ich kann dir nichts weiter sagen, als dass wir uns in Einklang bringen mit Gottes Willen, so gut wie wir es verstehen. Das ist Fürbitte. Und das können wir tun. Und das sollen wir tun. Vater, in Jesu Namen wollen wir uns einfach danken. Wir wollen einfach danken für dein Wort. Und Herr, so wie du willst, lass es wirken in uns. Herr, du hast mit 12 hast du die ganze Welt verändert. Mit dir sind wir mehr als 12, Vater. Und du kannst hier unsere Nation verändern durch die Gebete, die du uns schenkst. Herr, wirke in uns und lass diese Samen jetzt tiefe Wurzeln schlagen in uns, Herr. Dass es Frucht trägt für dich und für dein Reich. zugunsten deiner Pläne für dein Volk Israel. Vater, wir segnen dein Land, wir segnen dein Volk. Herr, wir danken dir, dass wir in einer Zeit leben, wo wir sehen können mit eigenen Augen, wie du dein Wort in Erfüllung bringst, die du schon vor so viele Hunderte, Tausende von Jahren gegeben hast, Herr. So, Herr, komm und gebrauche uns. Vater, lass uns einen Unterschied machen, Vater, in den letzten Tagen. Wir wissen nicht, wie lange wir noch haben. Aber Herr, die Zeit, die wir noch haben, benutze uns, gebrauche uns und erfülle die Zeit. Lass es positiv, lass es effektiv sein, Vater. Wir bitten dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Amber, hättest du noch was zu sagen? Lass mich. Wir haben noch 3 Minuten. Vielleicht kannst du uns auch ein Gebet leiten. Du kannst auch 5 Minuten nehmen, denn eigentlich geht es um 1:15 los.
Ist das an, oder?
Ambers Mikro?
Ja. Oh yeah, da bin ich. Ich fand das richtig gut, Daddy. Das ist echt toll. Also diese ganze Sache mit Israel bewegt uns als Familie schon seit jetzt, keine Ahnung, 2002, als ich angefangen habe, für christliche Freunde Israels zu arbeiten. Der Gedanke, der mir vorhin jetzt auch gekommen ist, ist, okay, was hat das jetzt mit uns zu tun? Mit diesem Thema in Gottes Gegenwart eintreten? Wie passt das alles zusammen? Für den einen oder anderen mag das ganz klar sein, ganz deutlich, aber vielleicht ist da doch die Frage, ja, warum jetzt so dieses Israel-Thema? Und ich kann nur von mir sagen, dass der größte Beweis, den Gott mir in den letzten Jahren gegeben hat, dass er existiert und dass er echt ist, ist die Tatsache, dass er Israel neu als Nation zusammengefügt hat und die Juden nach Hause bringt. Da gibt es diese, Papa, vielleicht weißt du, wo das ist, diese Schriftstelle im Alten Testament, Jeremia oder Jesaja oder Hesekiel sogar, wo er sagt, in den Tagen werden die Völker nicht mehr sagen, so wahr der Gott lebt, der Israel aus Ägypten hinausgeführt hat, sondern so wahr der Gott lebt, der Israel aus allen Enden der Erde nach Hause gebracht hat und den Staat neu gegründet hat. Und das war für mich ein Beweis, eine Offenbarung, Gott, du bist echt, du bist real und du erfüllst dein Wort. Und das bringt in mir einfach dieses Verlangen nach seiner Gegenwart hervor. Einfach ihn zu kennen als diesen großen Gott, der seine Pläne durchführt, von A nach B. Und das heißt, dass er auch die Pläne, die er für mein Leben hat, dass er die durchführen wird. Ja, und für jeden Einzelnen von uns. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir so rumtümpeln in unseren Problemen. Mir geht es total oft so. Ich tümpel in dem rum, mit dem ich mich gerade befasse. Und Gott, was brauche ich jetzt gerade? Und das ist total okay und in Ordnung. Aber manchmal möchte er, dass unser Blick sich einfach mal aufrichtet auf, was er gerade tut. Da, wo sein Wirken ist. Und es scheint einfach so zu sein, dass seine Aufmerksamkeit sich von der Missionierung der Welt, was nach wie vor geht, aber es ist schon möglich, dass fast überall auf der Welt sein Wort zu hören ist. Durch Internet, durch was auch immer, durch Übersetzungen, viele verschiedene Sprachen. Es scheint so, dass seine Aufmerksamkeit sich jetzt wieder auf Israel richtet. Und dass er auch innerhalb der Gemeinde einfach das ganz neu belebt. Und dass Kirchen, dass einzelne Mitglieder, es ist ja schon seit 20, 30 Jahren oder so, dass immer wieder, meistens sind es die älteren Damen, die dann so Israel-Fahnen geschwenkt haben und einfach angefangen haben, Fürbitte zu machen. Und dank dieser Arbeit kommen jetzt auch immer mehr Leute, auch immer mehr junge Leute, die einfach gepackt werden von dieser Leidenschaft, nicht um Israel-Freaks zu werden oder irgendwie ganz komisch abzudriften, zu sagen, wir müssen jetzt alles so machen wie Israel und die Feiertage so wie Israel und, sondern einfach zu verstehen, oh Gott, du wirkst da und da will ich auch sein. Ich will da sein, wo du wirkst. Und ich will, dass mein Leben genau in die Bahnen läuft, damit du mich einsetzen kannst und mich gebrauchen kannst in deinem Wirken heute. Ich will nicht hier irgendwo in meinem eigenen kleinen Kreis schwimmen, in irgendeiner Bucht gefangen sein, sondern ich will mitten in diesen Fluss rein, in den Fluss deines Wirkens und da mitfließen. Und wenn das bedeutet, dass deine Aufmerksamkeit sich jetzt deinem Volk zuwendet, was heißt das dann für mich persönlich und wie kann ich mich da in deinen Willen mit hineingeben? Und ich denke, ein großer Teil ist einfach nur wirklich Zeit zu verbringen in Gottes Gegenwart, seinen Herzschlag zu verstehen, der offenbart uns dann Stück für Stück, so wie wir das ertragen oder so wie wir das möchten, offenbarte sich sein Herz. Ob das jetzt mit Israel zu tun hat oder ob das mit irgendeiner Berufung für uns zu tun hat, einem Plan für unser Leben. Da möchte ich euch einfach Mut machen, jetzt einfach mal dieses Thema mit einzugreifen in unseren Lebensfokus, das, was uns bewegt. Oft wird es einfach an den Rand geschoben, weil man sich nicht damit beschäftigt. Das ist oft in den Gemeinden so, weil man sich vielleicht nicht genau weiß, wie man sich da ranwagen soll in dieses Thema. Aber lass es doch einfach mitwirken.